Entschuldigung, dürfte ich Sie kurz stören? Vielleicht haben Sie gerade nichts Besseres zu tun. Woran denken Sie, wenn ich sage oder wenn Sie lesen, dass Technik stört? Vielleicht denken Sie an Pascal und seinen Toaster, den er mit in den Unterricht brachte. Darum geht es mir heute aber nicht. Vielleicht denken Sie beim Titel Technik stört aber auch an nicht funktionierende Schulcomputer. Aber sorry, diesmal geht es auch nicht darum. Sondern der Titel verweist auf einen etwas älteren Beitrag schon von Jürgen Henningsen, der eigentlich heißt Peter stört. Es geht also um Lernen, es geht um pädagogisches Handeln, es geht um Lernmotivation, es geht um Autonomie, aber auch, und ich finde, das passt ziemlich gut, um Bildungsinformatik und Medien in Bildungskontexten. Im Rahmen einer Studie am FDZM im Feld der Bildungsinformatik haben wir allgemeingültige Kriterien für lernförderliche Bildungstechnik versucht herauszufinden. Und wir fragten daher lehrende Praktikerinnen und Praktiker nach Stärken und Schwächen von Medientechnik. Hierbei wurde auffallend häufig der Zusammenhang von Lernmotivation und Technik angesprochen. Hier so eine kleine Auswahl aus den Zitaten. Die Lernmotivation lässt sich durch den Einsatz von neuen Bildungsmedien steigern, sagte einer. Und ein weiteres Zitat bekam ich in der vorletzten Woche in der Stauffenberg-Schule. Dort wurden die Zwischenergebnisse des Tablets-Projekts vorgestellt. Zu den Zwischenergebnissen konnte man leider noch nicht so viel sagen, aber auf einen Hinweis ließ sich der wissenschaftliche Begleiter ein: Die Arbeit mit den Tablets ist motivierend. Okay, bei aller Begeisterung für die Technik und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eher zu den Technikbegeisterten, zu den Technikaffinen gehöre. Aber sorry, Technik motiviert? Ich kann es nicht glauben. Einen grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Technik und Lernmotivation kann ich nicht nachvollziehen. Zumindest einen, der jetzt vom Neuigkeitseffekt mal absieht. Ich wollte also mehr dazu wissen und hospitierte bei einigen Lehrerinnen und Lehrern. In einer dieser Unterrichtshospitationen bestätigten sich die Vermutungen. Wie geht das? Eine Familienfeier half und eine kleine Provokation vielleicht. Schwager mit Sohn und Smartphone. Die Smartphones sind absolut intuitiv bedienbar. Und schon mein 3-jähriger Sohn ist davon begeistert, sagte mir der Vater. Wir setzten die Unterhaltung zu einem anderen Thema fort, im rechten Arm des Vaters der 3-jährige, in der linken Hand immer wieder das piepsende Smartphone. Waren es die Geräusche oder das bunte Display des Jungen, was den Jungen so neugierig machte? Ich vermute mal, es war beides. Aber war das alles? Vielleicht war es auch der Umgang des Vaters mit dem Gerät. Beim Simsen, Facebook-Checken, Nutzung von WhatsApp wurde sein Gesicht zum Kino. Wäre es dann nicht verwunderlich, wenn seine Reaktion nicht die Aufmerksamkeit seines Kindes auf sich gezogen hätte? Also ich erkannte, nicht die Technik erzeugt die Faszination, sondern wir sind es selbst. Gehen wir mal zurück in den Unterricht. Ich versuchte nun, diese Erkenntnisse in Lehr- und Lernkontexte zu übertragen und beschreibe dafür eine Hospitation bei einer sehr erfahrenen Grundschullehrerin. Vielleicht kennen Sie sie, vielleicht ist sie auch heute hier. Die Lehrerin wollte die digitale Tafel in ihrem Klassenraum nutzen. Sie stellte sehr schnell fest, dass es für digitale Tafelsysteme aber kaum Unterrichtsmaterial gab. Also, die Lehrerinnen und Lehrer nun mal so sind, sie entwickelte es selbst. Und mit dieser damit verbundenen Re- und Dekonstruktion ihrer alten Unterrichtsmaterialien entdeckte sie die Begeisterung für ihre Fächer und Themen auf ein neues. Im Unterricht sah man nun deutlich, dass die Lehrerin von ihrem Thema und der Darstellung wirklich regelrecht begeistert war. Und diese Begeisterung übertrug sich auf die Kinder. Und dies wurde zum Selbstläufer, können Sie sich vorstellen. Das technische Medium war dabei die Störung, wenn Sie so wollen, vielleicht der Kristallisationspunkt. Aber steckt eigentlich noch etwas dahinter, hinter der Wahrnehmung, dass Technik motiviert? Ich konnte beobachten, bei den anderen Hospitationen auch, dass die Einführung von Technik in Lehr- und Lernsituationen oft mit einer Veränderung von Lernarrangements und Sozialformen einhergeht. Ich gehe daher davon aus, dass die wahrgenommene Begeisterung der Lernenden für digitale Medien auch in der erweiterten Freiheit, also im Selbsttun, begründet ist und dass damit den Wechsel der Sozialform in Unterricht und Seminar eben verbunden ist. Jede Lehrerin und jeder erfahrene Lehrer kennt die Situation, die hier als Antinomie zwischen Autonomie und Heteronomie bezeichnet werden kann. Ich meine damit, ganz einfach gesagt, das Wechselspiel aus Freiheit und Zwang. Im Laufe der Lehrtätigkeit entwickelt, glaube ich, jeder lehrende Profi das nötige Fingerspitzengefühl zwischen sanftem Schieben für etwas begeistern oder auch einfach mal laufen lassen. Dass Störungen aber lerntheoretisch sinnvoll sind, wird besonders dann deutlich, wenn wir uns anschauen, wie wir eigentlich lernen. Interessant ist nämlich, dass jeder von uns vom ersten Tag an lernen kann, aber keiner, auch nicht die Neurowissenschaftler, kein Psychologe und kein Erziehungswissenschaftler erklären kann, wie wir lernen. Bestenfalls gibt es dafür Modelle. Eines der Modelle, die ich persönlich für am tragfähigsten halte, ist das interaktionistisch-konstruktivistische Lernmodell, im Wesentlichen von Kersten Reich entwickelt. Dieses Modell fußt auf der Erkenntnistheorie des Konstruktivismus. Da könnte man viel zu sagen. Ich versuche aber, das sehr komplexe Thema möglichst kurz und praktisch darzustellen. Dafür müssten Sie sich jetzt bitte nur ganz kurz auf ein Experiment einlassen. Achtung, das Experiment beginnt. Bitte stellen Sie sich jetzt keinesfalls eine weiße Maus vor. Sie sehen also, wir machen uns immer ein Bild von den Dingen, die uns erzählt werden. Und jeder ihrer Bilder oder jede ihrer Mäuse sieht anders aus. Richtig spannend wäre es nun vielleicht, wenn wir die Möglichkeit hätten, diese Bilder auszudrucken und miteinander zu vergleichen. Glauben Sie mir, jedes Bild sieht anders aus. Noch etwas Kopfkino? Die Maus steht auf einer grünen Wiese, hat eine blaue Fräulein-Schirmkappe an und eine rosa Hose. Dann trägt sie noch ein grünes Shirt. Okay, das reicht. Die Bilder in ihren Köpfen haben sich jetzt wahrscheinlich etwas angepasst, werden aber niemals identisch sein. Das legt die Vermutung nahe, dass jede Wissensbasis, man könnte auch sagen, das thematische Universum, für jeden sehr individuell konstruiert wird. Apropos Wissensbasis. Wenn Ihre Maus also so aussah, dann haben Sie eine andere Wissensbasis. Vielleicht trifft das auch auf meine Kolleginnen und Kollegen zu, die jetzt nämlich nicht lachen, weil sie nämlich keine tierische Maus gesehen haben, sondern na logisch die. Aber es geht nicht darum, eine falsche Basis zu haben, sondern eine andere. Zurück, wie wir lernen. Sie können jetzt aus diesem sehr einfachen Beispiel weitere Erkenntnisse ableiten. Zweitens zum Beispiel, Störungen, präziser jede neue Erfahrung trägt dazu bei, die bestehende Wissensbasis zu erweitern. Die Konstruktivisten, zum Beispiel Maturana und Varela, ich großer Fan von, kenne für die Störung den Begriff der Perturbation. Drittens, wenn ich Sie nicht mit meinem Mausbeispiel gestört hätte, hätten Sie jetzt auch kein buntes Mausbild im Kopf. Okay, bezüglich der Maus wäre das vielleicht sogar zu verschmerzen, aber wenn Sie das Beispiel auf Ihre Lehrpraxis übertragen, dann wird deutlich, dass wir dann lernen, wenn uns andere, präziser unsere Umwelt, dazu anregen. Als Fazit der schnellen, kurzen Betrachtung bleiben 5 Punkte meines Erachtens. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber das würde meine Zeit vollends sprengen. Erstens, neue Erfahrungen müssen immer aktiv und selbst konstruiert werden. Zweitens, für die individuelle Wissensbasis bleibt dafür das nötige Fundament. Er bildet dafür das Fundament. Drittens, Störungen sind nicht selten motivierende Impulse für Lernprozesse. Und viertens, da sie uns die Relevanz bzw. Viabilität, wie das heißt, der neuen Erfahrungen aufzeigen. Und fünftens, die Auseinandersetzung mit den anderen ist auch wichtig. Die anderen sind einerseits Störfaktoren und tragen manchmal dazu bei, dass eingetrampelte Pfade dekonstruiert werden. Andererseits, und das ist die Voraussetzung für neue Erfahrungen, logisch. Andererseits bilden unsere Mitmenschen die Reflexionsfolie für unser Handeln. Wenn ich also diese Faktoren betrachte, stelle ich fest, die Technik fehlt. Und daher komme ich zum Schluss, dass E-Learning eine Utopie ist. Die Möglichkeiten, die aktuelle digitale Medien für Lehr- und Lernkontexte bieten, sind aber meines Erachtens beachtlich. Und daher sage ich, digitale Medien können trotzdem mehr. Jedoch, unsere heutige Nutzung digitalen Medien in Lehr- und Lernsettings bleibt noch weit hinter dem zurück, was möglich wäre. Selbst wenn mittels digitaler Medien gelernt wird, orientieren wir uns doch immer noch konzeptionell am Leitmedium Buch. Das mag viele beruhigen, die vielleicht aufgrund des Aufkommens digitaler Medien das Ende der Buchkultur schon hinaufbeschworen. Aber kein Zweifel, Bücher sind für die Speicherung von Wissen in unserer Kultur nach wie vor richtig. Herr Hortz sagt es ja auch heute Morgen. Mir geht es aber um Lernen und nicht um Speichern. Ein Buch ist stets für die Autorin oder den Autor selbst das beste Lernmedium. Das heißt, wenn ich selbst ein Buch schreibe, wenn Sie ein Buch schreiben, lernen Sie selbst am meisten. Das liegt daran, dass ein Buch ein sogenanntes Einschreibmedium ist. Es enthält Wissen von anderen, was von anderen vorstrukturiert wurde. Gleiches gilt auch übrigens für meinen Vortrag. Auch ich präsentiere Ihnen gerade meine Gedanken in meine Struktur. Und eine Struktur, in die Sie sich erst hineinversetzen müssen. Maus und so, Sie wissen schon. Die Struktur, die wir selbst einen eigenen Text verpassen, entspricht damit der vorgestellten kognitiven Konstruktion von Wissen, also kurz Lernen. Demnach verspricht das aktive Schreiben größeren Erfolg als das bloße Rezipieren, also Lesen, was nur ein Rekonstruieren wäre. Der Informatiker Reinhard Keil benennt dieses Phänomen meines Erachtens sehr eindrücklich. Er sagt, zum ersten Mal in unserer Mediengeschichte kann das Objekt der Wahrnehmung auch unmittelbar zum Objekt der Manipulation werden. Er meint damit, dass die digitalen Medien den Weg vom Einschreibsystem zum Aufschreibsystem, das ist ein Begriff von Kittler, ermöglichen. Historische Vorbilder dieser Aufschreibmedien sind beispielsweise das Manuskript, das über Jahrhunderte zur Speicherung unseres kulturellen Wissens diente. Digitale Medien, im Wesentlichen Tablets, verfügen meines Erachtens über vergleichbares Potenzial. Ergänzend zum Manuskriptkonzept können Sie nämlich in Dokumenten abgebildete Wissensstrukturen mittels Tablet innerhalb des Dokuments und aber auch außerhalb des Dokuments im Sinne einer Hypertextstruktur begrifflich einerseits, aber eben auch sozial andererseits vernetzen. Und damit zurück. Nur sind digitale Medien ein Garant für aktives Konstruieren? Also schauen wir uns zum Beispiel Lernsoftware an. Ist Ihres Erachtens eine Lernsoftware mit interaktiven Elementen ein Einschreibsystem, also ein von Autorinnen und Autoren, Programmiererinnen und Programmierern vorstrukturiertes System? Oder ist es ein autonomopoetisches Medium? Bitte behalten Sie diese Frage ganz kurz im Hinterkopf. Wir kommen gleich wieder darauf zurück. Wir müssen zunächst mal klären, was ist nun ein autonomopoetisches Medium? Wichtig ist zunächst, dass der Begriff Interaktion in zweierlei Hinsicht verstanden werden sollte. Er meint nicht nur den Begriff aus der Informatik und Kommunikationswissenschaft, nämlich das Aufeinanderbeziehen eines Textes im Sinne eines Gewebes, und interessant, in Gewebe steckt auch Web, beziehungsweise eines in sich vernetzten Manuskripts, und da sehen Sie die Webstruktur. Also die interne und externe Verlinkung eines Dokuments, sondern der Begriff Interaktivität betont auch das Kollaborative, also die Interaktion als soziologischer Begriff innerhalb einer Sozialgruppe. Mit dem Begriff autonom, also autonomos, meine ich, dass das Medium uns Gelegenheit bietet, Elemente und Lerngegenstände selbst zu konstruieren. Also, dass das Medium nicht nur ein Einschreibmedium ist, sondern auch ein Aufschreibmedium. Das Bild illustriert das hier auf der rechten Seite. Ein Buch kann mittels Verweisen, Markierungen, Randnotizen individualisiert werden, wäre ein Aufschreibmedium. Steile These, Achtung, Schülerinnen und Schüler lernten wahrscheinlich leichter, wenn sie ihr Schulbuch beschmieren dürften. Fraglich aber natürlich, womit? Ne? Allerdings wären in diesem Medium physische Grenzen gesetzt, nämlich dann, wenn meine Gedanken umfangreicher sind als die Randbreite oder der gelbe Klebezettel, der da oben drauf klebt. Der Begriff Autopoiesis signalisiert, dass das Medium die Konstruktion dieser selbst geschaffenen Struktur ermöglicht. Ergo, erst ein autonomopoetisches Medium ähnlich eines historischen Manuskripts, so kann man sich das vorstellen, ermöglicht ein vergleichbares Abbild unserer kognitiven Wissensstrukturen. McLuhan nannte solche Medien übrigens kalte Medien. Eine gewisse externe Struktur beim Lernen ist also doch notwendig, werden Sie vielleicht anmerken. Wie viel externe Struktur ist notwendig? Wie viel Zwang ist nötig? Und wie viel Freiheit ist lernförderlich? Also was bedeuten diese Erkenntnisse ganz, ganz konkret für die Lernpraxis? Lehrende sollten meines Erachtens mit zunehmenden kognitiven Fähigkeiten ihrer Schülerinnen, Schüler oder auch Studenten ihre eigene Struktur aufgeben und damit den Lernenden Raum für ihre eigenen Strukturen einräumen. Für Lernende bedeutet das, dass die diese verbleibende Lehre nun selbst füllen müssen. Fraglich ist, ob alle Lernenden bereits in der Lage wären, die Verantwortung für ihr Lernen in dieser Form zu übernehmen. Die Grafik, die Sie sehen, zeigt das empfohlene Verhältnis der Verwendung eingeschriebener Instruktionselemente und digitaler autonomer poetischer Lehr- und Lernmedien in Relation zum Alter der Schülerinnen, Schüler und Studierenden. Bitte verstehen Sie diese Grafik nur bestenfalls als grobe Orientierung. Man müsste sehr viel forschen dazu, und das basiert einfach nur auf persönlichen Wahrnehmungen und Empfehlungen. Die Grafik soll aber visualisieren, dass dass die Heteronomie in Lehr- und Lernkontexten mit zunehmendem Alter abnehmen sollte, während die Lernerautonomie zunehmen sollte. Und meines Erachtens unterstützt genau das Konzept Bring Your Own Device, den autonomopoetischen Ansatz in besonderem Maße. Denn zum Aufbau eigener Wissensstrukturen benötigen Lernende auch eigene Räume. Eigentlich ist es egal, ob diese Räume nun virtuelle Räume sind, wie beispielsweise in einer Cloud oder wie in diesen Apps hier angegeben, oder ob sie das über personalisierte Geräte, Stichwort Bring Your Own Device, realisieren. Es ist nur davon auszugehen, dass wahrscheinlich Medienbrüche bei schülereigenen Geräten vermutlich ein wenig geringer ausfallen. Dass es vor einigen Jahrzehnten noch keine Tablets gab, hießen diese Lernräume, zu meiner Zeit zum Beispiel, Schulhefte. Was ist eigentlich so schlecht daran? Und ich glaube kaum etwas. Das Schulheft ist nämlich ein wunderbares autonomopoetisches Medium. Es hat in Relation zum Tablet nur einige Grenzen. Erlauben Sie mir einen direkten Vergleich des klassischen Schulhefts, aktueller Lernsoftware und der Nutzung, der möglichen potenziellen Nutzung von Tablets im Unterricht oder im Seminar. Ich möchte hierbei auf genau die gerade entwickelten als lernförderlich identifizierenden Kriterien referenzieren. Wir klicken kurz durch, das ist eine große Grafik. Sie sehen zum Beispiel, das Schulheft, das Manuskript erfüllt ist ein autonomopoetisches Medium und bekommt dafür ein Plus. Tablet, Laptop verfügt ebenfalls über das Potenzial und bekommt ebenfalls ein Plus. Lernsoftware ist meines Erachtens, allein der Begriff Programmieren bedeutet oder sagt schon, dass es vorstrukturiertes Wissen ist, bekommt leider keins, denn es ist ein Einschreibmedium. Wir können uns jetzt weiterklicken, aber vertrauen Sie mir einfach und in Anbetracht der Zeit, dass ich das jetzt, Sie können es auch kontrollieren, entsprechend weitergemacht habe. Ich komme zum Ergebnis letzten Endes und darauf möchte ich nochmal besonderen Hinweis geben. Aufgrund der technischen Vernetzung digitaler Medien besteht auch recht einfach die Möglichkeit der sozialen Vernetzung. Das heißt, Tablets und Laptops ermöglichen kollaboratives Lernen und dies im Medium. Das heißt also ohne Medienbrüche und damit natürlich auch gegebenenfalls außerhalb der Schule, im Hausaufgabenkontext zum Beispiel. Die soziale Vernetzung meines Erachtens ist ein wesentlicher Aspekt, da der Austausch mit anderen Mitlernenden zur Lernmotivation beiträgt. Diese vergleichende Betrachtung erklärt meines Erachtens vieles. Zum Beispiel, erstens, warum E-Learning, zumindest in der unvernetzten Variante, eine Utopie ist. Es erklärt auch, warum die schulische und universitäre Medienbildung, von Ausstattungsfragen mal abgesehen, oft noch nicht so weit gekommen ist. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, finde ich. Digitale Medien reichen erst vor kurzem an Schulhefte ran. Haben wir eben herausgefunden gemeinsam. Und erklärt auch, warum sogar gute Lernsoftware und Lernmanagementsysteme die Erwartungen, die in sie gesetzt werden, in der Regel nicht erfüllen. Was natürlich auch was damit zu tun hat, dass diese Erwartungen unglaublich hoch sind. Ich fasse zusammen. Technik motiviert nicht. Aber sie vernetzt uns mit anderen, die uns motivieren können. Störungen bringen uns aus eingefahrenen Routinen heraus. Und das ist lernförderlich. Da Technik stört, kann Technik also grundsätzlich lernförderlich sein. Drittens, wir benutzen das autonomopoetische Potenzial und das Interaktionspotenzial digitaler Medien noch nicht. Ein weiteres Beispiel ist die lernförderliche technikinduzierte, in Anführungszeichen, Störung, nämlich die Framediale. Im Rahmen der Framediale kommen Lehrerinnen und Lehrer, Lehrende aus Hochschulen, Schulleitungen, Studierende, Entscheiderinnen und Entscheider aus Schulämtern, Schulträgern und Hochschulen zusammen, um darüber zu beraten, wie digitale Medien lernförderlich in Unterricht und Seminar eingesetzt werden können. Die Framediale ist also verantwortlich dafür, dass all diese Personen, Sie, mit ihrem Wissen und Können im Gepäck nach Frankfurt finden und sich mit Gleichgesinnten austauschen, was wiederum die Voraussetzung für das Entstehen neuer Konzepte, neuer Ideen ist. Sie sind heute hier, um sich stören zu lassen. Und ich hoffe sehr, dass auch ich Sie ein wenig stören dürfte. Herzlichen Dank.
Herr Knaus, der Walt Disney des E-Learning sozusagen. Sie kennen superkalifragilistisch autonomopoetisch. Also wir werden das vorschlagen. Mal sehen, was Hollywood dazu sagt. Entschuldigung, kleine Einstreuung. Meine Damen und Herren, hat jemand von Ihnen Anmerkungen oder Fragen?
Stille. Ich hab sie erschlagen, oder ist die Zeit rum?
Da gibt es eine. Dann aber bitte ganz laut.
Ja, vielen Dank, Herr Böhn. Aber ich glaube, dazu muss man nichts mehr sagen. Das steht für sich. Kann ich nur noch unterschreiben, was Sie sagen.
Hier in der ersten Reihe.
Ja, ich würde es dann auch gerne noch ergänzen. Das bedeutet dann ja auch, dass der Lehrer die Kompetenz haben muss, den Schülern zu zeigen, wie mit diesen Geräten gearbeitet werden kann. Also der Lehrer muss selbst das Gerät produktiv nutzen, um den Schülern beibringen zu können, wie sie es produktiv nutzen. Oder können das die Schüler auch alleine?
Das wäre die Idealform. Also in der Tat, ich sehe es ähnlich, wie Herr Horz heute Morgen auch schon sagte, die sogenannten Digital Natives sind ebenfalls ein Mythos. Die gibt es nicht. Und die Digital Natives sagen das übrigens auch selbst. Also wenn man ich arbeite auch in Nürnberg, Erlangen in der Lehrerin- und Lehrerausbildung und versuche Lehrerinnen und Lehrer auch dazu anzuregen, selbst zu forschen oder auch für Forschung zu begeistern, für qualitative Medienforschung. Und bitte Sie da im Rahmen ihrer Schulpraktika auch Schülerinnen und Schüler immer wieder zu diesem Thema zu befragen. Und das war mit einer der letzten Ergebnisse einer sogenannten Mini-Forschungsarbeit, die Studierende anlegten. Übrigens, es soll jetzt keine Werbung wieder für den dritten Framediale-Band sein, den es da hinten gibt, aber darin befindet sich der Artikel dieser Studierenden, weil der Artikel war so toll, dass ich ihnen angeboten habe, dass sie ihn dort veröffentlichen können, was sie natürlich sehr gefreut hat. Und das bestätigt genau das, was Sie gerade, Herr Labig, sagten, dass nämlich die Digital Natives sich selbst nicht als Digital Natives sehen, denn wenn man den Begriff Medienkompetenz nimmt und sich anschaut, heute Morgen hatten wir was von Gröben gehört, aber man kann auch die Definition von Aufnanger oder auch von Barke nehmen. Das kommt mehr oder weniger aufs Gleiche raus. wer immer sagt, dass die technische Handlungskompetenz, wer die technische Handlungskompetenz mit Medienkompetenz verwechselt, der hat vergessen, dass es da noch viel, viel mehr dazu gibt. Ich hoffe sehr, dass Sie mich so nicht verstanden haben, denn die Rekonstruktion, das Nutzen eines Einschreibmediums, sei es ein Vortrag, in dem die Gedanken in Form eines inneren Monologs vielleicht abschweifen dürfen auch, ein gutes Buch, ein gut strukturiertes Buch ist wichtig, um überhaupt diese Wissensbasis, von der ich vorher auch sprach, überhaupt zu generieren. Also Sie haben gar keine Möglichkeit anzuknüpfen, gut, theoretisch ist das gar nicht vorstellbar, aber es gäbe keine Möglichkeit anzuknüpfen, wenn diese Wissensbasis nicht da wäre und diese muss durch Rekonstruktion in irgendeiner Art und Weise generiert werden. Also kann ich voll und ganz unterstützen. Um Gottes Willen, bitte nehmen Sie, dann hätten Sie mich falsch verstanden, bitte nehmen Sie nicht aus meinem Vortrag heraus, Einschreibmedien, Bücher und so weiter können wir vergessen, die brauchen wir nicht mehr. Dann habe ich mich sehr missverständlich ausgedrückt, das wollte ich nicht. Vielleicht erinnern Sie sich an diese X-Grafik. Aus dieser Grafik wird deutlich, dass es aber lernförderlich oder dass das Potenzial, dass das Lernpotenzial sich erhöht, wenn wir Raum für eigene Interpretationen, für eigene Konstruktionen lassen. Und das kann natürlich auch erfordern, dass zumindest im Schul- oder universitären Kontext dann die Einschreibmedien nicht in dem Maße verwendet werden, wie wir sie im Moment verwenden. Ich könnte jetzt noch, habe ich noch Zeit? Oder?
Eigentlich nicht.
Okay, nee, dann machen wir das in der Pause. Dann.
Aber die Frage gestatten wir noch. Als letzte Frage, dritte Reihe.
Blume ist mein Name von der Frei-vom-Stein-Schule in Frankfurt. Aber Sie plädieren ja für diesen Bring-Your-Own-Device-Ansatz. Sie haben ganz klar dieses Own betont. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen stören. Herr Welling, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie am Ende Ihres Vortrags auf die Frage gesagt haben, Sie plädieren eher für die Tablet-Klassen? Also eher die zentrale Lösung, alle haben das Gleiche. Das ist ja der Gegensatz dazu, oder?
Ich glaube, dass es im Zweifelsfall wahrscheinlich einfacher ist, wenn alle Schülerinnen und Schüler über ein Endgerät verfügen. Ob das jetzt das Gleiche sein muss, ich glaube, dass die können, oder eine heterogene Landschaft an Endgeräten bringt nochmal ganz neue Herausforderungen, wahrscheinlich primär technischer Art und Weise mit sich. Und ich glaube, was den Support und das Arbeiten betrifft, ist eine homogene Endgerätstruktur wahrscheinlich einfacher. Mhm. Aber ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Ne?
Wenn ich ergänzen dürfte, es gibt eine meines Erachtens sehr gut gemachte Studie auf jeden Fall in der Medienpädagogik, medienped.com, also der kostenlosen Online-Zeitung der PH Zürich, von Michael Keres, Richard Hein und genau, vielen Dank, um Gottes Willen, wie konnte ich sie vergessen, Mandy Schiefner-Roos. Und in dieser Studie werden diese beiden Ansätze miteinander verglichen. Und was interessant dabei ist, dass man zum Ergebnis kommt, dass die Own, also die Idee, die ich vertrete, sorry Stefan, sich letzten Endes als sehr praktikabel erweist, da die Schülerinnen und Schüler dann auch die Geräte mit nach Hause nehmen können und damit das wirklich zu ihrem eigenen Lernwerkzeug machen können, währenddessen sich auch die Befürchtungen, also zumindest jetzt in dieser Studie, man muss immer bei solchen Studien berücksichtigen, das sind halt Einzelfalluntersuchungen, also das ist jetzt keine sehr breit angelegte Studie, aber das sind Erfahrungen, die an einem Gymnasium gesammelt wurden, die schon längere Erfahrungen mit Laptops hatten. Also hier merken wir wieder, dass auch da die Technik nicht unbedingt das Wesentliche ist, sondern die Erfahrung auch, die man in diesem Kontext mitbringt. Und diese haben eben festgestellt, dass selbst die ganzen Befürchtungen, dass man aufgrund unterschiedlicher Hardware beziehungsweise auch unterschiedlicher Apps doch keine so großen Schwierigkeiten damit hat, wie man es befürchtet hatte. Wie sich das dann letzten Endes oder ob sich das auch auf die Breite ausweiten lässt, das weiß ich leider noch nicht. Da ist die Forschungslage einfach noch viel zu dünn. Da passiert im Moment aber unglaublich viel. An der Uni Mainz zum Beispiel gibt es gerade eine Studie, also eine Metastudie, die diese Tablet-Projekte innerhalb von Deutschland zusammenfasst, vergleichen möchte. Das wird, glaube ich, ganz spannend, wenn wir da Ergebnisse haben.
Thomas Knaus, aus.
Vielen Dank, Dennis.